Schönen guten Abend, liebe Schwestern und Brüder, meine Damen und Herren. Danke für die Worte, für die ergreifenden Worte, mit Exzellenz. Ja. Aber keine Sorge. Man hat mir einmal gesagt, es sollen Amerikaner ein Amerikaner werden. Die haben uns mit Reverend, very reverend, habe ich gesagt, hört's mit dem auf. Und dann haben sie gesagt, na, ich soll den Amerikanern ein Amerikaner werden, also werde ich das auch akzeptieren, wenn das hier, da brauche ich. Ich mache deswegen keine Grundsatzdiskussion, oder? Gut. Steht zwar nicht im Evangelium, steht nichts von der Exzellenz drin, aber immerhin. Dankeschön für die lieben Worte, auch von dir, Gottfried, vielen herzlichen Dank. Na gut. Man hat mich gefragt, ob ich ein Konzept habe oder einen Vortrag schriftlich, habe ich nicht. Weil ich möchte heute Abend ganz spontan mit euch reden. Vielleicht ist das besser. Ich will ein bisschen erzählen, was ich erlebt habe und warum ich mein Leben für die Armen, manchmal für die Ärmsten einsetze und was ich überhaupt unter Armut verstehe. Ich bin als junger Mensch, möchte ich sagen, nach Brasilien gekommen. Ich bin an und für sich aus einer Familie, die nicht unbedingt reich war. Na, wir haben während dem Krieg, wir haben zwar nie Hunger gehabt, aber Luxus haben wir auch keinen gehabt. Meine Familie ist nach heutigem Befinden eine Großfamilie. 6 Kinder waren wir, oder sind wir, und der Vater war Alleinverdiener. Und da kann man sich schon vorstellen, wie das nach dem Krieg dann gegangen ist. Und gut, wir haben uns durchgefrettet manchmal, aber dass ich studieren konnte, das war eigentlich ein Privileg, weil meine Schwester konnte erst nachher dann was dazulernen, weil beide, das hat man nicht vermögen. Ja. Und ich bin mit Brasilien eigentlich schon als Kind verbunden gewesen, weil mein Onkel oder zwei meiner Onkels waren in Brasilien. 1934 sind sie dorthin gekommen. Und der Onkel, der Priester war, nachher war er auch Bischof, der hat dann so alle im Jahr zwei oder dreimal hat er einen ziemlich ausführlichen Brief geschrieben an die ganze Verwandtschaft. Unsere Verwandtschaft ist sehr groß. Und dann hat man diesen Brief, hat man dann rumgereicht. Hat man es bei der Tante oder beim Onkel zuerst gelesen und dann wurde er rumgereicht. Und dort stand halt viel drin von den Armen von Brasilien. Aber ich konnte mir das gar nicht so richtig vorstellen, was das überhaupt ist. Was bedeutet Armut? Das habe ich erst drüben kennengelernt. Wir waren arm in der Nachkriegszeit und während dem Krieg, dass man oft am Morgen Riebel, am Abend Riebel und manchmal sogar zum Mittag Riebel. Ich weiß nicht, wie man das jetzt ins Finnische übersetzt. Riebel, Sterz. Ja, ist ungefähr das. Und, ja. Aber wir haben gegessen. Aber ich habe dann eine Armut entdeckt, wo Menschen eben nicht gegessen haben. Und für mich war das irgendwie ein Wahnsinn. Wie kann man so leben? Und warum ist das überhaupt so? Armut fällt ja nicht vom Himmel. Da ist irgendwas falsch, läuft irgendwas falsch. Ich sehe Kinder mit so einem riesen Bauch voll von Würmern. Das war gleich am Anfang, das war für mich ein wahnsinniger Schock. Aber nochmal zu den Briefen zurück, mein Onkel hat das beschrieben, er hat von den armen Gummisammlern und Fischern hat er geschrieben und dann von den Indianern, das habe ich als Kind schon mitbekommen. Aber wie gesagt, der Schock habe ich erst erlebt, als ich als 26-Jähriger da an den Chigu gekommen bin. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass alle arm sind, aber was mich schockiert hat, ist, dass Leute gibt, die sind steinreich, denen fällt das Geld aus dem Hosensack oder der Hosentasche, ohne dass sie es merken. Und andere sind blutarm. Und mein Onkel war noch drüben damals und der hat mich gleich einmal eingeladen, kurz nachdem ich angekommen bin, noch kaum Portugiesisch gesprochen habe, hat er mich eingeladen, er will einen Lichtbildervortrag für einen Militär, ich weiß nicht, welches Patent er gehabt hat, aber höheres Militär. Und da hat er mich mitgenommen, bin ich in ein Haus gekommen, da habe ich gesagt, bei der Graf von Hohenems lebt nicht so in Saus und Braus wie der. Wie kann das sein, dass einer so in Saus und Braus lebt, alles hat, was man sich vorstellen kann, und auf der anderen Seite sehe ich Leute, die im Pfahlbauten leben, die von der Hand im Mund leben, die einen Haufen Kinder haben und die Kinder nicht verköstigen können. Der Onkel hat gesagt, ja, du musst es lernen. Das ist einfach so, es gibt es auf dieser Welt. Aber ich habe mich nie damit, habe ich nie abgefunden damit. Ich habe immer gedacht, es kann so nicht sein, da stimmt etwas nicht. Und ich kam dann drauf, dass Armut eigentlich, noch einmal gesagt, nicht vom Himmel fällt. Das Schicksal, man hat es den Leuten auch sogar in der Kirche beigebracht. Ja, du bist arm, aber im kommenden Leben wird es dann besser. Man hat immer das Gleichnis vom armen Lazarus hat man strapaziert, um den Leuten zu erklären, dass der arme Lazarus, den haben die Hunde geleckt in seinen Wunden, aber er kam dann in den Schoß Abrahams und da hat er einmal Gaudi gehabt nachher. Während der reiche Prasser, der also mit allen Ehren in die Höhle verdammt worden ist und da kam er nicht mehr raus. Und da war es ihm so heiß, dass er sogar noch gedacht hat, der Lazarus könnte ihm vielleicht noch mit dem Finger über die Lippen fahren, damit er wenigstens irgendwas Nasses spürt. Und das hat man den Leuten oft auch so erklärt. Ja, das ist nur einfach so, es gibt Reiche und es gibt Arme und die Armen sind eben arm, weil sie arm sind und die Reichen sind reich, weil sie reich sind. Aber, wie gesagt, ich habe das so erlebt, dass da irgendwas nicht stimmt. Und zwar die Strukturen nicht. Armut ist kein Schicksal. Armut wird gemacht. Ich spreche jetzt nicht von einer Naturkatastrophe, weil die Armen, die ich, mit denen ich in Verbindung gekommen bin, die sind nicht arm wegen einer Naturkatastrophe, weil ein Tsunami oder irgendwas sie arm gemacht hat. Na, die sind arm geworden, weil sie einfach nicht das zum Leben, zum Überleben Notwendige bekommen. Die sind oft vertrieben worden von Grund und Boden oder hatten das Notwendige einfach nicht, um weiterzukommen. Irgendwie ist etwas falsch. Und ich habe das dann erlebt in den kleinen kirchlichen Basisgemeinden, die in den 70er Jahren, also nach dem Konzil und nach Medellin, das ist die große Versammlung der Bischöfe in Lateinamerika, in der man das Konzil lateinamerikanisieren wollte. Und da kam zum ersten Mal dann eben dieses Thema der Armut und warum es arme Leute gibt. Das kam dann zum Tragen. Und im Zusammenhang damit kam auch dann die Option für die Armen. Und die hat man oft missverstanden und gesagt, Option für die Armen, das bedeutet, dass man die anderen ausschließt. Man schließt niemand aus. Und ich bin auch dagegen, dass man jemanden, der ein bisschen was hat oder das Notwendige hat, der auch seinen Kühlschrank hat und seinen Fernseher und vielleicht ein Auto vor dem Haus stehen hat und leben kann und gut leben kann, dass der deswegen ausgeschlossen wird. So geht es auch nicht. Es geht nicht um das. Aber es geht um die Frage, warum sind diese Menschen arm? Und das kann man in Amazonien dann wirklich erleben, dass da unendliche Verbrechen an diesem Volk geschehen sind, dass man sie von Grund und Boden vertrieben hat, dass auch eine Wirtschaft, die meines Erachtens nicht menschenfreundlich ist, dass diese Wirtschaft diese Leute verarmt hat. Sie sind arm geworden. Und da meine ich, in den Basisgemeinden kam das sozusagen zum Tragen. Man hat in den Basisgemeinden, nur damit ich Ihnen das erkläre, eine Basisgemeinde ist, bitte vergiss das, wenn man sagt, es ist irgendein verkappter Marxismus. Ich habe mit dem nie was am Hut gehabt. Weil für mich war die Basisgemeinde und auch die Befreiungstheologie, bitte, die damit eng verbunden ist, die ist für mich grundbiblisch, war auch immer grundbiblisch. Weil Gott selber hat sich der Armen angenommen und hat immer von seinem Volk verlangt, dass er die Waisen und die Witwen und die Ausländer, auch damals, dass man die respektiert und dass man den Armen, für die Armen einfach da ist. Und sonst ist das Volk auf dem falschen Weg. Und die Armen und die Witwen waren damals die Leute, die durch das soziale Netz gefallen sind, die keine Chance hatten, menschenwürdig zu überleben. In der Basisgemeinde kommt das dann eigentlich zum Tragen, dass wir spüren, um aus dieser Armut und aus dem Elend herauszukommen, müssen wir einander die Hände reichen. Wir müssen das miteinander tun. Es gibt kein Entkommen ohne dass wir das miteinander tun. Und die Befreiungstheologie nochmal zurück dazu, die heißt, die geht von diesem Wort Gottes aus, das man im Exodusbericht lesen kann, Kapitel 3. Da sagt Gott zu Mose: ich habe gesehen das Elend meines Volkes. Zweimal steht er, ich habe gesehen. Übersetzung, Einheitsübersetzung meint dann, ja, ich habe es sehr gut gesehen. Ich bitte, ich habe gesehen. Zweimal. Das ist wirklich ein Nachdruck. Ich habe gehört den Schrei. Ich kenne sein Leid. Und darum bin ich herabgestiegen, um es aus der Knechtschaft zu befreien. Da kommt dieses Wort befreien, aus der Knechtschaft. Weil wenn es Unterdrückte gibt, gibt es Unterdrücker. Es gibt keinen Unterdrückten, wenn nicht jemand unterdrückt. Und das hat man einfach festgestellt. Und das ist dass wir zusammenstehen, aber auch die ganze Geschichte hinterfragen. Man kann nämlich Armut anschauen wie ein Foto. Ach, die armen Hascher. Da ist ein Foto da, da ist eine arme, ausgemergelte Frau, ihr Mann daneben mit einem Strohhut, hat irgendwas in der Hand, ein Buschmesser, und dann die Kinder da, alle auch ausgemergelt. Dann schaut man das an und sagt, Gottes Namen, mein Gott, sind die arm. Ach, die armen Hascher. Da muss man was tun. Ja, und was tut man? Man hilft ihnen. Das ist sehr schön. Und das hat Jesus, davon hat er ja selber gesprochen. Wir kennen ja das, die Erzählung vom Samariter, sagt man, wie heißt es? Ja, vom Samariter. Das ist interessant, das übersetzt man immer falsch. Wer war der Nächste? Na, wer ist ihm zum Nächsten geworden? Das ist die Frage. Es ist nicht, wer ist der Nächste für den, der unter die Räuber gefallen sind, sondern wer ist ihm zum Nächsten geworden? Im Griechischen, wenn jemand Griechisch versteht, heißt es egeneto. Er ist geworden. Und das ist eben die Frage. Wie können wir diesen Menschen zum Nächsten werden? Als Kirche. Können wir einfach sagen, das ist nun einmal so? Nein. Wie können wir diesen Menschen zum Nächsten werden? Und die nächste Frage ist dann das Warum. Also ich sehe dieses Foto und sage einmal zunächst die armen Hascher. Ich kann nicht einer Frau, die mir ist das einmal passiert, eine Frau ist zu mir gekommen und hat gesagt, Bischof, hilf mir. Meine Schwester, die ist vor dem Spital, hat einen toten Fötus, wie sagt man dem? Ja. Im Mutterleib und es geht um Stunden und wir haben kein Geld. Da habe ich dir geholfen, sofort. Die Frau, die sieht mich heute noch als ihren Lebensretter an. Da kann man nicht anders. Aber ich habe mich damals auch gefragt, warum können arme Leute nicht zugelassen in ein Spital? Gott sei Dank hat sich das geändert dann in Brasilien. Heute hat jeder Zugang zu einem Spital. Das andere ist, ob er dort behandelt wird, richtig. Aber Zugang hat er. Aber früher hat man müssen eine Einzahlung oder Anzahlung machen, damit man überhaupt reingekommen ist in das Spital. Es sind Sachen passiert, die grausam einfach sind. Und das, wenn ich das Foto sehe, dann frage ich mich eben, warum ist das so? Und da kommen wir eben drauf, dass Strukturen geschaffen worden sind, die ungerecht sind. Und Armut hat immer mit Ungerechtigkeit zu tun. Ich schließe jetzt die Naturkatastrophen aus, aber bei den Naturkatastrophen, das haben wir in Österreich immer wieder gemerkt, da sind die Leute sofort da und helfen. Es ist wunderbar, wenn irgendeine Katastrophe ist, selbst im Bregenzer Wald vor Jahren, die Leute sind sofort da, da wollen die Leute mithelfen, diesen Drang zu helfen. Aber es geht eben um diese strukturelle Armut, die gemacht worden ist. Und da wird's arg. In dem Augenblick, wo ich die Stimme erhebe und sage, da ist jemand schuld geworden an diesen Menschen, da laufe ich Gefahr. Ihr habt einige Bilder gesehen, die nicht recht bischöflich ausgesehen haben, dass ich am Boden liege und sowas, das war 1983. Glaubt's ja nicht, dass ich provoziere. Habe ich nie gemacht in meinem Leben. Ich werde euch nur das erzählen, das Bild, womit die Militärpolizei niedergeschlagen hat. Warum war das so? Die Zuckerrohrbauern haben ihre Ernte abgeliefert. Und 9 Monate lang haben sie keinen Groschen oder heute sagt man keinen Cent dafür erhalten. Die Familien 9 Monate lang. Die Familien sind total verarmt, dass die Frau die Nähmaschine verkauft hat. Sie haben überhoch verschuldet auf dem Markt, oder wie sagt man, im Laden, im Kaufladen, und haben nichts mehr bekommen. Weinende Frauen, Kinder, verzweifelte Väter. Ich war in allen Gemeinden damals in dieser Gegend. Vielleicht kann ich das nachher noch erzählen. Die Leute haben nämlich vom Bischof verlangt, dass ich herausgehe, dass ich nicht irgendwo an einem Schreibtisch die Diözese leite, sondern dass ich rausgehe und bin zu diesem Gemeindegang gegangen und habe das alles gesehen und gespürt. Die Leute haben zu mir gesagt, Bischof, was können wir tun? Wir haben nichts mehr, wir haben ja gearbeitet, geschuftet und jetzt haben wir weniger wie vorher. Na gut, die haben dann die Straße gesperrt und kamen vorher sogar zu mir, in der Karwoche kamen sie zu mir und haben gesagt, Bischof, was sagst du dazu, dürfen wir die Straße sperren? Habe ich gesagt, nein. Das ist wieder die Verfassung. Wir können das, die Straße ist öffentlich. Wir können das nicht zusperren. Aber auf der anderen Seite habe ich gedacht, was ist verfassungswidriger, den Leuten den Lohn vorenthalten? Das ist noch viel eher verfassungswidrig. Aber das war die Wut. Den Lohn vorenthalten, das war die Ursache der Armut. Und dann haben sie trotzdem die Straße gesperrt. Und zwar am Pfingstsonntag haben sie den Beschluss gefasst. Ich war da nicht dabei. Am Pfingstmontag, der Heilige Geist hat sie wahrscheinlich. Am Pfingstmontag war das zu. Da sind 400 Leute oder noch mehr sind einfach auf der Straße gewesen und haben das wunderbar gestaltet. Sie haben mich dann geholt, ich soll mit ihnen die Messe feiern. Auf der Straße. Ja, das habe ich gemacht natürlich. Bin sogar eine ganze Nacht dort gewesen bei ihnen und ja, und ich habe ihnen einfach gezeigt, dass ich auf ihrer Seite stehe. Ich habe kein einziges Wort gesagt, das ist gut, dass man eine Straße sperrt. Aber ich habe die Leute verstanden. Und das werden sie auch verstehen. Und das ist eine Woche gegangen. Ich bin dann erkrankt. Ja, wahrscheinlich einen Malariaanfall oder sowas habe ich gekriegt. Ich bin dann in Altamira zurück gewesen und lag in der Hängematte am Tropf. Wie sagt man, Infusion, oder? Ja. Und auf einmal bekomme ich die Meldung, die Polizei rückt an, und zwar mit 70 Mann für 400. Und da habe ich es nicht mehr ausgehalten. Da habe ich selber das Zeug rausgenommen und bin schlotternd, bin ich runter und habe dann zu einem Mitarbeiter gesagt, du führ mich da raus. Immer VW Käfer haben wir es damals gehabt, führ mich da raus. Auf zwei ist für mich die ganze Krankheit vorbei gewesen. Ich habe einfach auf einmal wieder Kraft gehabt. Und da bin ich hingekommen, die Leute haben mich empfangen, haben gesagt, Bischof, Gott sei Dank, du bist da. Heute werden wir die Straße öffnen, weil alle Schulden werden bezahlt. Alle Schulden. Und ich dachte, ja gut, Gott sei Dank, dann bin ich da zum Feiern. Heute Nachmittag gibt es Fleisch am Spieß. Wir werden ein Rind schlachten, hat es geheißen. Ich habe der Geschichte nicht ganz geglaubt. Und nachher kam dann auch einer von ihnen an und hat gesagt, Bischof, das stimmt nicht. Im Gegenteil, die Polizei rückt an. Ja, das habe ich schon erfahren. Also da wird nichts mit Bezahlung. Ja, die lassen sich nicht erpressen. Ja, was soll die Polizei erpressen? Es geht ja nicht um eine Erpressung, sondern es geht um Recht und Gerechtigkeit. Na gut, wir saßen da und auf einmal hörte ich die Polizei. Wir waren mitten unter den Leuten. Auf einmal hörten wir wie sie angekommen sind, bei diesem Schritt, wie die dahergestampft sind im Marsch. Und dann auf einmal standen sie vor uns, bis an die Zähne bewaffnet. Ich habe noch nie sowas gesehen in meinem Leben. Auch nachher nicht mehr. Und auf einmal haben sie die moralischen Bomben, ich weiß nicht, wie das heißt, so Gummigeschosse. Und da ist gleich an der vordersten Reihe ist einer im hellen Hemd, weißen Hemd gewesen und hat es erwischt und da hat er etwas geblutet, aber das weiße Hemd war sofort blutrot. Da sind die Leute so arg erschrocken und dann kam Regen Tränengasbomben. Das habe ich dort einmal richtig erlebt, wie das funktioniert. War grausam. Das war wirklich grausam, weil man weint ja nicht. Die Tränen kommen zu einem schon, aber die ganze Haut brennt. Man hat Atemnot. Und ich war da wirklich im Dreck dann. Und ich habe wirklich, also ich muss noch vorausschicken, bevor sie hergekommen sind, haben die Frauen geschrieben, wir wollen Frieden. Und die Männer haben geschrieben, wir wollen Gerechtigkeit, wir wollen unser Recht. Das war's. Und für mich war damals der Moment, wo ich mich gefragt habe, bleibe ich da oder gehe ich weg? Kann ich es mir leisten, als Bischof in den Dreck zu setzen mit den Leuten? Die Antwort habt ihr, genau. Natürlich konnte ich das nicht. Ich kann nicht irgendwo in einer Waldkapelle einsam eine heilige Messe feiern, wenn die Leute auf der Straße sind. Das haben manche nicht verstanden. Die meinten, ich sei ein Revoluzer. Bischöflicher Che Guevara oder so irgendwas. Kam natürlich alles in der Presse, es gab auch Kritik, arge Kritik sogar. Nicht einmal vom Vatikan nicht. Interessant. Kam keine Kritik. Der Nunzius hat telefoniert und hat gesagt, geben Sie bitte Acht, geben Sie Acht, geben Sie Acht. Ich habe gesagt, wo, was soll ich Acht geben? Na gut. Und dann auf einmal, ja, wie die Tränengrasbomben dann vorbei waren, also wie sich das dann, der Qualm oder dieser Dunst hat sich dann verflüchtigt. Ich habe dann mein Gesicht mit meinem Taschentuch, mit Wasser habe ich das ein bisschen gewaschen. Und da habe ich wieder richtig gesehen. Und auf einmal da war ein Arzt, der ist da dabei gewesen, ganz ein schmaler Arzt. Den hat es umkaut. Auf einmal ist er bewusstlos dagelegen. Und was tut ein normaler Mensch, wenn er jemanden da liegen sieht, geht man hin und will helfen. Und das war mein Verbrechen. Wie ich da hingegangen bin, um ihm zu helfen, ist die Polizei auf mich los und habe mich dann gepackt, weil sie der Meinung war, ich hätte die ganze Geschichte angezettelt. Habe ich eben nicht. Aber ich war dabei. Das habe ich eben gedacht, als Kirche kann ich da nicht einfach zuschauen. Das geht um Recht und Gerechtigkeit. Leute, die buchstäblich verarmt sind, weil man ihnen nicht das gegeben hat, was rechtens ist. Also die Struktur von damals war grausam. Na gut, aber auf der anderen Seite, ich habe das immer oft habe ich das erzählt, wie ich dann, ich wurde ja zweimal wurde ich festgenommen. Das eine Mal, eine ganze Stunde, und dann hat man mich, die Leute sind dann auseinander, hat man mich dann wieder in die Freiheit entlassen, und dann habe ich den Major oder was er war, den habe ich dann ganz klar ins Gesicht gesagt, das war eine Gemeinheit, das war eine Feigheit, schwangeren Frauen sogar und Kindern gegenüber, die da gewesen sind, so aufzufahren. Die haben das alles nicht verdient, die haben nur um ihr Recht und das gekämpft, was ihnen zusteht. Und dann hat er mich ziemlich, hat er einfach noch einmal gesagt, sie sind festgenommen. Und dann haben die Frauen und die Männer haben dann geschrien, lass ihn los, das ist unser Bischof. Wir haben nicht geschrien, das ist ein Bischof, sondern es ist unser. Das geht mir bis heute nach. Und das die Leute, also die Älteren von damals, jetzt mal, wenn ich hinkomme, erzählen sie das. Natürlich hat man das dann ausgeschmückt, wie das alles war. Ich bin dann ganz überrascht, was da passiert ist. Klar, im Laufe der Jahre wird das ausgeschmückt. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Das war 1983 und jetzt sind wir im Jahre 2014. Wenn man das heute erzählt, da bin ich überrascht von dieser Fantasie, mit der das ausgeschmückt worden ist. Aber immerhin, und jetzt komme ich auf das zurück, ich bin damals festgenommen worden und das Fernsehen war da, die Medien waren da. Die haben das festgehalten. Am nächsten Tag schaue ich mir aus den Zeitungen selber an. Und im Fernsehen kam man bei den Abendnachrichten, kam das. Da war ich noch mehr überrascht. Aber das hat den Erfolg gehabt, dass die ganze Öffentlichkeit, die brasilianische Öffentlichkeit, darauf aufmerksam geworden ist, was an der Transamazonica passiert. Und 10 Tage später standen sie vor der Bank in Reih und Glied. Und jeder hat die Ernte ausbezahlt bekommen. Und dann haben die Leute gesagt, unser Bischof ist Gold wert. Weil wenn man nicht festgenommen hätte, hätte man bis heute das nicht bekommen. Das irgendwie ist interessant, aber ich wollte es nur, weil ich das gesehen habe, dass damit er auch die Hintergründe kennt, nicht, dass er meint, dass ich da die Polizei angegriffen hätte, sondern es war wirklich, ich konnte nicht anders und ich bin heute noch überzeugt, dass ich das richtig gemacht habe. Es war nämlich, vorher war ein Kreuzweg in der Karwoche, der längste Kreuzweg meines Lebens, von 2 Uhr nachmittags bis 9 Uhr abends. Der Kreuz, wo dieses Volk dann wirklich sein Leid hinausgeschrien hat. Und das hat damals schon der Polizei eigentlich gar nicht gepasst. Und den Behörden hat es überhaupt nicht gepasst. Und dass der Bischof bei diesem Kreuzweg auch noch dabei ist. Ich bin dann verhört worden, nachher 4 Stunden lang, wollten sie das genau wissen, wie das alles gelaufen ist. Dann hat einer zu mir gesagt, ja, zu meiner Jugendzeit war ein Kreuzweg ganz etwas anderes. Das war so schön in der Kirche. Sie kennen das wohl, hat er zu mir gefragt. Sie kennen das wohl, Kreuzweg in der Kirche. Das sind die Stationen, wie Jesus verurteilt worden ist und wie das dann weitergeht, bis er ins Grab gelegt wird. Ja, kenne ich wohl, das gibt's in Koblach auch. Und wie viel Mal habe ich mit unserem Pfarrer Bildstein, also mit Strand, diesen Kreuzweg mitgemacht. Aber dieses Volk hat auch einen Kreuzweg. Und ich sehe im Antlitz dieser Frauen, dieser Männer, dieser Kinder, sehe ich doch das blutende Antlitz Christi. Ja, dann ist es heute ganz anders. Die Kirche ist heute nicht mehr dieselbe wie damals, hat man der dann gesagt. Aber gesagt, das müssen Sie verstehen. Jesus hat gesagt, ich war hungrig, ich war durstig, ich war im Gefängnis, ich war krank, ich war heimatlos, ich wurde verfolgt. Jesus hat nicht gesagt, es gibt Leute, die das sind, sondern er hat gesagt, ich. Also muss ich in diesen Leuten, in diesen armen Leuten, muss ich das Antlitz Christi sehen. Ich weiß nicht, ob Sie einverstanden sind mit dieser Theologie, aber ich bin überzeugt davon. Nach all diesen Jahren würde ich das genauso machen, wie ich es damals gemacht habe. Das war absolut nicht vorgesehen, das war nicht inszeniert. Das war ein Moment in meinem Leben, den ich nie mehr vergesse, wo ich wirklich gespürt habe, dass Gott mit mir war. Das habe ich gespürt. Armut ist kein Schicksal. Armut wird gemacht. Jetzt möchte aber noch, die Zeit vergeht. Wo ist die Katrin? Du musst sagen, Mensch. Geht's noch? Ja. Ich möchte jetzt auf ein ganz besonderes Thema noch eingehen. Ihr habt es gehört, dass am Sonntag Stichwahl war in Brasilien, oder? Ja. Und wahrscheinlich wollt ihr wissen, oder was ich darüber denke. Ja, die Dilma hat ganz knapp gewonnen, 51% zu 49. Ich werde jetzt nicht sagen, ich bin gegen die Dilma und bin für den anderen, das stimmt nicht. Aber es ist ein Zeichen, das in Brasilien gesetzt worden ist. Weil 25% haben nicht gewählt, obwohl Wahlpflicht ist. Also ein Viertel der Bevölkerung, der wahlberechtigten Bevölkerung, hat nicht gewählt, obwohl Wahlpflicht ist. Diejenigen, die Dilma gewählt haben, haben sie sicher aus Überzeugung gewählt. Die den anderen gewählt haben, zum Teil auch aus Überzeugung und zum anderen Teil, weil sie nicht mehr einverstanden waren mit dieser Politik. Und das klingt jetzt vielleicht für Sie überraschend. Bei der Dilma hat man gemeint, man hat es immer mit österreichischen Parteien oder sowas verbunden, das kann man nicht. Es schaut ganz anders aus drüben. Aber was ich mit der Dilma und mit dem Lula, es gibt ein Bild, dort war ich beim Lula. Lula, das ist der Vorgänger, Ex-Präsident Lula. Bei dem war ich 2-mal. Und ich habe wirklich die ganze Situation vom Xingu, habe ich dem erklärt, wie das läuft. Und sie haben mir erklärt, dass ich nicht gegen die Energiegewinnung bin. Absolut nicht. Aber die Art und Weise, wie man das tut, die gehen über Leichen. Es gab keinen Dialog. Und es gäbe andere Möglichkeiten, zu Energie zu kommen, als einen ganzen Fluss kaputt zu schlagen. Der Xingu hat 2000 Kilometer Länge. Man spricht jetzt nur, dass Belo Monte eine einzige Staustufe sein wird. Stimmt nicht. Und das hat man auch in der ganzen Welt, in die ganze Welt hinaus posaunt. Es gibt nur einen Staudamm. Das ist finanziell, wirtschaftlich ein Blödsinn. Weil im Sommer, also in der Trockenzeit, führt der Shingun nicht die nötigen Wassermassen, um die Turbinen, die übrigens zum Teil in Österreich angefertigt worden sind oder sind, um diese zum Funktionieren zu bringen. Also braucht es eine weitere Staustufe. Und wenn man schon Milliarden da hineingepumpt hat, kann ich mir nicht vorstellen, dass das wirtschaftlich, also rein von dem möglich ist, dass man eine solche Riesenanlage 4 bis 5 Monate stillstehen lässt. Das geht doch nicht. Milliarden hat man da verbuttert. Also die letzten sind da 30 Milliarden, ich meine, das ist ja ein Haufen Geld. Ich sage jetzt Euro und nicht Real. Das ist wirklich ein Haufen Geld. Und da kann ich mir nicht vorstellen, dass da diese einzige Staustufe dann am Ende ist, die letzte ist. Und für ganz Amazonien sind etwa 60 Kraftwerke vorgesehen. Und damit ist Amazonien am Ende. Das ist hundertprozentig der Fall. Und Sie wissen, dass Amazonien eine klimaregulierende Funktion hat. Das haben die Klimatologen in der Zwischenzeit in die ganze Welt hinaus posaunt. Und ich bin überzeugt davon. Weil ich weiß ja, ich bin 50 Jahre drüben, ich weiß, was 1965 war, was heute ist. Dass sich da was geändert hat. Jetzt schon. Aber dass das an der brasilianischen Landesgrenze Halt macht, das ganz sicher nicht. Auch nicht am Ozean. Dass das weltweite Folgen hat, da bin ich überzeugt davon. Na gut. Und die Dilma, die will von dem, da gibt's keinen Dialog, das muss aus- und durchgeführt werden. Also die Strategie der Straßenwalze. Ihr könnt es euch nicht vorstellen, jetzt wird wieder Armut wieder produziert. Altamira hatte bis vor kurzem 100.000 bis 110.000 Einwohner, jetzt hat es auf einmal 150.000. Die Migration in der brasilianischen Migration ist wirklich ein Wahnsinn. Und ein Drittel der Stadt geht unter Wasser. Ein Drittel der Stadt. Also Salzburg, glaube ich, hat ungefähr in dieser Richtung 149.000 Einwohner. Salzburg, unser wunderschönes Salzburg. Nichts gegen Wien, aber Salzburg ist schön. Innsbruck auch übrigens. Ja. Aber wird ein Drittel von Salzburg, Stadtteile, Eigen, Barsch, Glasenbach, weg, unter Wasser. Ja, und wo kommen die Leute hin? Ja, da wird man schon eine Lösung finden. Jetzt haben sie mal angefangen, Fertigteilhäuschen zu bauen, aus Zement, Fertigteilen. Das ist ja ganz gegen unser Klima. Und dann gibt es noch etwas anderes, das ist ganz gegen unsere Kultur. Auf 63 Quadratmeter eine Familie unterzubringen, könnt ihr das euch vorstellen, wenn die nur 3 Kinder haben dazu. Und bei uns ist das ja so, es ist nicht nur die Familie, also Vater, Mutter und die Kinder. Da gehört auch der Opa dazu, die Oma gehört dazu und dann kommt noch ein Freund oder eine Freundin von irgendwo an, die lässt sich behandeln in Altamira, die kommt, das ist einfach logisch, da geht man in das Haus hinein und hängt die Hängematte auf. Das gehört zur Kultur, ich habe das ja selber erlebt. Wenn ich in ein Haus komme und gesagt, wo willst du die Hängematte aufhängen, haben sie mich gleich einmal gefragt, ja da hinten, gut. Man ist daheim, wenn man hinkommt. Jetzt kann der Fall passieren, dass der Opa, der ist krank und der kommt nach Altamira, der wohnt irgendwo draußen, kommt nach Altamira, will sich behandeln lassen und der kommt zu seiner Tochter. Und die Tochter steht in der Haustür und sagt, Opa, Papa, wir haben keinen Platz. Könnt ihr euch vorstellen, wie das gegen eine Kultur, also diese Kultur der Gastfreundschaft, der Großfamilie, der Gastfreundschaft der Großfamilie ist. Aber das hat alles keinen Einfluss. Das wird gemacht und muss gemacht werden. Und wer damit verbunden ist, sind die indigenen Völker. Und das ist das Zweite, was ich von der neuen Regierung einfach verlange. Wir haben das immer verlangt. Und man hat früher immer über, oder zeitlang hat man immer über die Kirche geschimpft, dass die Kirche früher alles falsch gemacht hat. Und die kamen darüber als Bekehrende, haben den Indios ein abendländisches Christentum übergestülpt und sind über Leichen gegangen und sowas. Ich meine, Bitte, ich werfe keine Steine auf vergangene Missionare, aber es nützt nichts, wenn wir nur immer sagen, früher war das alles falsch, wir müssen es heute anders machen. Und wir haben uns in den 80er Jahren eingesetzt, und das hat auch mit meinem Unfall was zu tun, also dem Unfall. Wir haben uns eingesetzt, dass die Indianerrechte in die Verfassung kommen. Und es ist uns gelungen. Früher waren die Indianer so etwas wie Kleinkinder, die einen Vormund gebraucht haben. Und die Regierung hat eine Behörde geschaffen, die hat die Vormundschaft, weil die Indios, das waren Waldbewohner, Silvicolas. Ja, Waldbewohner sind die Tiere auch. Die wohnen auch da im Wald. Ja, und dann hat man gesagt, nach der alten Verfassung, diese Waldbewohner müssen in die nationale Gesellschaft eingegliedert werden. Also es muss ein Prozess durchgeführt werden, dass diese Indios nicht mehr Indios sind. Sie müssen, die nationale Gesellschaft, das waren die Weißen, vorwiegend die Weißen. Also ein Indianer wird nie weiß. Der kann tun und lassen, was er will. Er wird nie weiß, der ist ein Indio. Aber man hat ihnen, das ist die andere Form von Armut, die zweite Form von Armut, man hat ihnen die Identität absprechen wollen. Und ich glaube, die größte Armut, die man sich vorstellen kann, es ist nicht sein zu dürfen. Nicht sein zu dürfen. In Vorarlberg geboren zu sein, ist sicher keine Schande, oder? Aber wenn man mir sagt, du darfst nicht mehr den Dialekt sprechen, den meine Mutter gesprochen hat, meine Mutter konnte ja nie richtig Deutsch. Einmal ist das Fernsehen da gewesen, dann hat sie angefangen, so halbwegs radiobrechend Hochdeutsch zu sprechen, aber ist nicht weit gekommen. Und dann haben sie untergetitelt im Fernsehen. Ja. Aber ich meine, das gehört zu meiner Identität. Ein Wiener ist ein Wiener. Ein Tiroler ist ein Tiroler. Wenn man einem Tiroler sagt, du darfst nicht mehr Tiroler sein, dann möchte ich ja hören, was die Tiroler sagen. Na, das ist jetzt nicht irgendein Nationalstolz. Aber das gehört zur Identität. Nur damit ihr das versteht, was das bedeutet, wenn man diesen Menschen, die auch nach dem Willen und Gleichnis Gottes geschaffen worden sind, ihre Identität abspricht. Und wir haben das damals tatsächlich in die Verfassung gebracht. Und leider Gottes wehen jetzt wieder andere Winde. Es gibt jetzt in Artikel 231, 232, wir haben das wirklich von der katholischen Kirche, auch die lutherische Kirche hat da mitgearbeitet und vor allem die indigenen Völker. Also wir wollten ja nicht für die Indios was tun, sondern mit ihnen zusammen. Und es ist uns gelungen. In diesem Artikel steht, dass die Indianer Recht auf ihr angestammtes Gebiet haben, Recht auf ihre Sprache, stellt euch das vor, Recht auf ihre Sprache, Recht auf ihre kulturellen Ausdrucksformen, das hat es alles nicht gegeben. Und das steckt drin. Aber das hat natürlich auch wieder mit den Ambitionen und Interessen verschiedener Typen auf dieser Welt hat es denen nicht gefallen. Weil diese Indianergebiete, die sind ja fruchtbare Gebiete zum Teil, Edelholzvorkommen, auch Bodenschätze gibt es dort, also müssen die Indianer weichen. Und da haben wir uns quergelegt. Und da ist es passiert. Man diskutiert über solche Sachen nicht. Das muss geschürft werden, das muss ausgenutzt werden. Die anderen haben kein Recht. Die müssen, einer sogar, der war Abgeordneter, hat so gesagt, wie können wir aufgrund einiger Steinzeitmenschen in der heutigen Zeit auf diese Reichtümer verzichten? Ich möchte aber dazu sagen, dass das ganze Gebiet dem Bund gehört. Das heißt nicht, dass das Enklavis sind, also dass das so, wie nennt man das? Ja. Indianer ist etwas außerhalb von Brasilien, das Indianerdorf. Nein, das gehört dem Bund. Es geht nicht darum, ob das Brasilien ist oder nicht. Und es gibt sogar auch einige rechtliche oder juridische Spitzfindigkeiten, die sagen, in bestimmten Momenten kann man auf das zurückgreifen. Aber man kann das nicht ohne die Indios tun. Und wir haben uns wirklich eingesetzt und tun das heute noch. Und da bin ich eben mit der Regierung absolut nicht einverstanden, weil es gibt jetzt wieder eine anti-indigene Kampagne, auch im Kongress, Nationalkongress, die an diesen Rechten und diesen Verfassungsartikeln rütteln will. Also früher haben wir gekämpft, dass die Indianerrechte in der Verfassung verankert werden, und heute kämpfen wir, dass sie in der Verfassung bleiben. Und wenn diese nicht in der Verfassung bleiben, dann ist es aus mit den indigenen Völkern. Und das können wir wirklich vor Gott und der Menschheit nicht verantworten. Es sind zwei Typen von Armut. Die Armut, die gemacht wird, und die Armut, die bedeutet, dass die Indianer kein Recht auf ihre Identität haben. Wir kämpfen weiter. Warum tun wir das? Ich tue das wirklich im Sinne des Evangeliums. Vielleicht werden Sie fragen, ist die Bischofskonferenz, steht sie hinter Ihnen? Steht sie. Ist immer gestanden. Das ist einfach auch mein Glück. Und ich bin nicht allein. Ich mache keine Bergtour allein. Ich habe die Bischofskonferenz hinter mir. Und die ganzen Dokumente, die wir gemacht haben, ich bin heute noch Vorsitzender des Rates für indigene Völker der Bischofskonferenz, die sind mit der Bischofskonferenz abgestimmt. Also ich bin da nicht ein Einzelgänger, der da irgendwas tut. Nein, ich kann damit rechnen. Und ich war beim Papst. Und das war eines der schönsten Ereignisse in meinem bischöflichen Leben. Ihr habt euch vielleicht gewundert, dass ich da in voller Montur. Ich darf Ihnen erzählen, dass das der Talar ist, den man mir geschneidert hat, wie ich Bischof geworden bin. Und das ist 34 Jahre, liegt das zurück. Ich bin nicht unbedingt dick, aber ich war damals noch viel schmäler. Ich hatte damals vielleicht 58 Kilo. Heute habe ich immer 75. Ist eh gut, oder? Aber ich musste mich in diesen Talar hineinzwängen und hatte irgendwie Sorge, dass er nicht einige Knöpfe... Den Atem habe ich manchmal angehalten. Aber ich war beim Papst. Und das war für mich ein Ereignis. Wir haben genau über das geredet. Ich habe das übrigens auch schon mit Johannes Paul II. Zudem habe ich auch damals schon erzählt, ich war mehrere Male bei ihm, Johannes Paul II., auch bei Benedikt. Ich war mehrere Male dort und ich habe sie darauf hingewiesen, wie die Situation steht. Damals hat mir schon der Johannes Paul II. Gesagt, wenn sich die Kirche auf die Seite der Armen stellt, wer wird es dann tun? Das war für mich ein Auftrag. Interessant, da kam damals der Eugenio Salis, das ist der Kardinal von Rio gewesen, der war, Entschuldigung, das Wort erzkonservativ. Und der kam zurück und hat gesagt, der Papst hat mich in meinem Weg bestätigt. Und da habe ich gesagt, und mich auch. Aber wie gesagt, das war ein Ereignis, weil ich dem Papst einfach erklären konnte, wie die Situation steht. Auch um die Mitwelt. Das ist vielleicht das letzte Wort jetzt. Katrin, wo ist denn? Ja, das letzte, es geht nicht nur um die indigenen Völker als solche, sondern auch um deren Mitwelt und die auch unsere Mitwelt ist. Vielleicht sind Sie überrascht, dass ich nicht von Umwelt spreche. Ich spreche von Mitwelt, weil wir ja auch dazugehören und die gehört zu uns. Wir können uns nicht eklipsieren, abschotten von dem, wo wir leben. Entweder leben wir dort und wir überleben mit dieser Welt oder wir überleben eben nicht. Und für die Indios ist das noch viel eklatanter, die ganze Geschichte, weil sie überleben nur in ihrem, sagen wir so, Habitat, in ihrem angestammten Gebiet. Und das habe ich mit dem Papst auch besprochen. Der Papst hat mich sehr... Darin hat er mich bekräftigt und gesagt, machen Sie so weiter. War unendlich lieb. Und stellen Sie sich vor, der Papst fragt mich, was ich über dieses und jenes denke. Das ist mir noch nie passiert. Wirklich nicht. Und das war eigentlich das Schöne. Und ich bin eigentlich dort weg, es war eine Privataudienz, so ungefähr 20 Minuten. Ich habe damals gemerkt, der Papst ist, obwohl der Papst ist, Mensch geblieben. Und das ist das Schöne. Und er bekräftigt uns, er kommt aus Lateinamerika und seine Geschichte ist ja eine wunderbare Geschichte. Er spricht, wir sollen den Geruch der Schafe haben. Ja, den kriegt man nur, wenn man bei den Schafen ist. Wenn ich irgendwo abgehoben bin von den Schafen, dann kriege ich nie den Stallgeruch. Aber man muss dort sein. Aber er hat es ja selber gelebt. Meine Geschichte in Buenos Aires, wie er gelebt hat, ist wirklich ein Zeichen einer wunderbaren Option, ohne jemanden auszuschließen. Aber er ist eben dorthin gegangen und er hat uns das ganz klar gesagt, die Kirche muss raus. Raus muss sie aus ihrem engen Raum. Und zwar nicht nur an die geografische Peripherie, sondern an die existenzielle Peripherie. Also dort, wo Leute im Leben bedroht sind. Das ist seine Option. Er ist, genauso wie alle anderen mit der Straßenbahn gefahren, ist dorthin gegangen, wo wirklich die Ärmsten der Armen sind. Er hat diesen Ruf als Kardinal von Buenos Aires. Ich habe ihn miterlebt in 2007 bei der Konferenz, der großen Konferenz der lateinamerikanischen Bischöfe in Aparecida. Aber leider Gottes wusste ich nicht, dass er Papst wird. Und sonst hätte ich mir den noch genauer angeschaut damals. Aber ich erinnere mich sehr an seine Liebenswürdigkeit und seine, ich möchte sagen, ein ganz einfacher Mensch. Ich sage euch was, wenn der die Leute umarmt, ist das nicht nur etwas Lateinamerikanisches. Wir umarmen die Leute und tun das sehr gern. Wir haben keine Berührungsängste. Ja? Aber für den Papst ist es Ausdruck, dass er die Leute einfach gern hat. Und das, glaube ich, das, was wir vom Evangelium lernen. Evangelium heißt, ich muss meine Mitmenschen gern haben. Gern haben. Was heißt das? Ich erinnere mich an ein Ehepaar. Es gibt viele da herin. Aber ich habe ja so viele Hochzeiten gemacht in all diesen Jahren. Und jedes Mal, wenn ich eine Hochzeit mache, bete ich zum lieben Gott, hoffentlich geht es. Oder? Hoffentlich halten es durch. Ich wünsche Ihnen das von Herzen. Aber ein Ehepaar habe ich nie mehr vergessen. Die stand da vor mir, junges Ehepaar, blutjung, hübsches Mädchen und ein richtig sympathischer Bursch. Die stand vor mir. Und was sagt sie zu ihm? Was sagt er zu ihr? Mein Glück wird sein, liebe Maria, dass ich dich glücklich machen kann. Da sagte Maria, ja Josef, mein größtes Glück wird sein, dass du glücklich bist. Habe mir gedacht, da brauche ich keine Predigt mehr machen. Die haben das alles schon gesagt, ich kann das gar nicht besser sagen. Aber im Grunde genommen geht es um diese Geschwisterlichkeit, um diese Solidarität, die über alle Grenzen weggeht, über den Respekt vor der Würde der anderen Menschen. Um das geht, das ist Evangelium pur. Dass wir auf die Menschen zugehen, wenn sie auch anders sind, sie dort abholen, wo sie tatsächlich sind, nicht mit erhobenem Zeigefinger, du darfst nicht, nur Verbote und Verbote und Verbote. Mein Gott, das Alte Testament ist längst vorbei mit, wie viel habt ihr Verbote und Gebote gegeben? 623. Das weiß ja ein normaler Mensch, kann ja das gar nicht tun. Aber Jesus hat ein einziges gesagt, wie man ihn gefragt hat, was ist das größte Gebot? Er hat das Alte Testament zitiert. Das haben wir am letzten Sonntag ja gehört, wenn er erinnert daran. Du sollst deinen Gott, den Herrn, deinen Gott lieben aus deinem ganzen Herzen aus deiner ganzen, mit all deiner Kraft und deiner Nächsten wie dich selbst. Das Interessante, was Jesus gemacht hat, er hat Deuteronomium 6,5 mit Levitikus 19,18 zusammengetan. Es gibt eigentlich nur ein einziges Gebot, das Gebot der Liebe. Und das ist auch das Gesetz Christi. Wir brauchen keinen Legalismus. Das ist das Gesetz Christi, das Gesetz der Liebe, der Geschwisterlichkeit, der Solidarität, der Gnade, des Friedens. Danke.
Dankeschön. Schönwälder von der Cut-Press, zwei kurze Fragen an den Herrn Bischof. Zum einen, 3 Monate nach der WM, was ist von der WM geblieben, Ihrer Einschätzung? Und das zweite, kurz nach der Familiensynode, dem Ende der Familiensynode in Rom, war das in Brasilien ein Thema? Wie schätzen Sie das ein? Dankeschön.
Ich glaube, Sie haben im Namen von vielen Leuten, die hier sitzen, diese Fragen gestellt. Zur WM. Also bin ich gegen den Fußball. Ich habe nur endlich gelitten am 8. Juli. Wie Brasilien 7-1 gegen Deutschland verloren hat. Es soll sogar im Dezember soll es ein Freundschaftsspiel geben, Österreich-Brasilien. Früher haben die Leute immer zu mir gesagt, was würdest du tun, wenn Brasilien gegen Österreich im Weltcup spielen wird? Das kommt eh nie vor, habe ich gesagt. Aber jetzt wird es ein Freundschaftsspiel geben. Aber gut, gehen wir zurück. Was ist passiert im Zusammenhang mit der WM? Punkt 1. Eine wahnsinnige Geldverschwendung, die nicht verantwortbar ist. Da wurden Milliarden hinausgehaut, um Stadien zu bauen, die weiße Elefanten sind. Diese Stadien werden nie mehr voll, mit Ausnahme von Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre. Die werden nie voll. Aber man hat sogar Stadien abgebrochen, die haben guten Dienst erwiesen für die lokalen Teams. Die hat man abgebrochen, um ein neues Stadion nach den FIFA-Standards zu bauen. Also mir sind die Grausbirnen aufgestiegen. Weil ich habe jetzt von der Armut gesprochen, es gibt Leute heute, die stehen in der Reihe, eine unendlich lange Schlange, die über, ich weiß nicht wie viel, wie heißt das Quartier? Häuserblock, kommt es Portugiesisch? Ja, Gott sei Dank. Häuserblocks rumgehen, dass Leute, das ist passiert, dass Leute dort warten und dort umfallen. Das sind Spitälern, die Leute heute am Boden liegen und warten, bis sie verarztet werden, weil einfach kein Platz da ist. Sie wissen, dass ich unter Polizeischutz stehe. Einer der Polizisten wurde vor einigen Monaten, ist jetzt schon her, angefahren und hat einen offenen Knöchelbruch. Das ist keine Gaudi. Den hat man ins Spital gebracht, hat ihm gesagt, es ist kein Platz da. Er soll nach Hause gehen, vielleicht in einer Woche. Mit einem offenen Knöchelbruch. Und solche Sachen, also, und da haut man das Geld so raus. Kinder in der Schule, die heute noch nicht einmal richtige Schulbänke haben. Wir sprechen immer von der Jacaré-Stellung. Jacaré ist ein kleines Krokodil, die liegen so da und haben den Kopf ein bisschen erhoben. Die Kinder liegen auf dem Bauch und schauen noch zur Tafel hinauf. Ja. Solche Sachen gibt es in Amazonien. Dann unsere ArbeiterInnen und Angestellten, die zur Arbeit fahren. Es gibt solche, die 2 Stunden hin und zurück eingepfercht in einem Omnibus wie in einer Sardinendose. Da könnt ihr euch vorstellen, was da an Menschlichkeit dann übrig bleibt. Morgen früh, die sehen die Kinder nicht und am Abend spät sind die Kinder bereits im Bett. Es gibt in Brasilien so ein Ausdruck, dass man sagt, die werden dann so nervös und so rabiat, wenn sie heimkommen, Mann schlägt Frau, Frau schlägt Kind, Kind schlägt Hund. Die Kettenreaktion. Kann man das nicht anders machen mit dem Geld? Ja, es gibt viele Dinge, die ich noch sagen könnte. Also für viele Brasilianerinnen und Brasilianer war das einfach ein rausgeschmissenes Geld, unverantwortbar. Na gut, die WM, mein lieber junger Mann, ist vorbei. Es gab, dort nehme ich mich nicht heraus, also nach der verlorenen WM gab es eine Staatstrauer. Die hat einige Tage gedauert. Alle sind irgendwie unter Schock gewesen. Und jeder wusste dann natürlich, warum das so gekommen ist. Es gab so viele Kommentare auf allen Seiten, oder wer schuld war. Die Spieler waren schuld, der Schiedsrichter war schuld. Und ich weiß nicht, wer alles schuld war. Ja. Aber auf einmal hört man nichts mehr davon. Heute ist das absolut kein Thema mehr. Man denkt jetzt natürlich schon mit gewissen Bangen an die Olympiade 2016. Das schon. Aber dass die Leute damals im Juni schon auf die Straße gegangen sind, das hat der Dilma natürlich auch einen Denkzettel gegeben. Ich glaube, so kann man nicht weiter wirtschaften. Und das ist wirklich rausgeworfen. Ich sage es skrupellos. verantwortungslos. Zur zweiten Frage der Synode. Ich war natürlich nicht unten. Jede Bischofskonferenz hat ihren Vorsitzenden geschickt. Ich war einmal auf einer Synode, das war 1997, die Amerika-Synode, da war ich Delegierter, da war ich Synodenvater, nennt man die Typen, die da dabei sind. Die werden gewählt von der Bischofskonferenz und ich war da auch dabei. Es hat sich ziemlich etwas geändert, das darf man nicht vergessen. Wir wissen, was da passiert ist. Die Medien hat man nicht ausgeschlossen. Wir wissen. Wir wissen sogar, worüber abgestimmt worden ist. Hätte man sich vor Jahren nicht einmal im Albtraum vorstellen können. Heute haben wir Zugang. Viva Papa Francisco. Er hat gesagt, wieso soll man das verbergen? Es gibt natürlich Gespräche, die man nicht unbedingt in der Weltöffentlichkeit preisgibt. Wir können persönlich irgendwas besprechen. Da will ich nicht, dass die ganze Welt das weiß. Aber das ist kein Schlussdokument in diesem Sinn, sondern ist ein Zwischendokument, weil die Synode ist nicht fertig. Die Außerordentliche ist über die Bühne gegangen, aber die Synode ist erst im Oktober 2015. Und der Papst, unser Papst, ist zunächst einmal ein hörender Papst. Der lässt die Leute reden. Und die alle sollen Mut haben. Das hat er selber gesagt. Das hat früher ein Papst nie gesagt. Habt den Mut zu sagen, was ihr denkt drüber. Das konnte man halt machen. Jetzt denkt man, für mich ist das Rad nicht mehr zurückzudrehen. Das ist meines Erachtens der große Erfolg dieser außerordentlichen Synode. Dass man das nicht mehr zurückdrehen kann. Punkt 1. Hat man je einmal in der jüngeren Kirchengeschichte eine Umfrage gemacht? Das kam einfach nicht in Frage. Und die Bischöfe haben da was gesagt. Oft habe ich auch vertreten, warum sagt man den Bischöfen nicht, sie sollen einmal die Laien, die Frauen und die Männer und die Priester und die Ordensleute mal fragen, was sie denken, nicht bloß was er denkt. Und das ist eigentlich passiert. Und das war ja das Arbeitspapier in dem Sinn. Das hat man dann gebündelt, was die Wiener gesagt haben und die Innsbrucker und die von Hawaii, was die alle gesagt haben, mal gebündelt und das war dann das Arbeitspapier. Ich meine, das kann man nicht ungeschehen machen. Und diese Antworten müssen kommen. Und die kommen auch. Man ist jetzt erschrocken, dass nicht die Zweidrittelmehrheit dafür war, dass wiederverheiratete Geschiedene zur Kommunion kommen. Ja, aber es war die absolute Mehrheit. Und das wissen wir. Stellt euch das vor. Überlegt einmal das so. Das kann man auch nicht rückgängig machen. Der Papst wird das letzte Wort haben. Das wird er auch sagen. Jetzt hat er hingehört. Er wird das letzte Wort haben. Aber es ist viel Unsinn auch gesagt worden. Oft und oft sogar Priester haben das kolportiert, dass es ein mitteleuropäisches Problem ist. Das ist kompletter Unsinn. Ich bin 50 Jahre in Lateinamerika, das ist genauso ein Problem in Brasilien und in Nordamerika und wo immer das ist, wie hier in Österreich. Und es wird keine Generalabsolution geben, eine Amnestie. Das wird es nicht geben, erwarten wir uns auch gar nicht. Aber dass Menschen, die in einer solchen Situation sind, das letzte Wort der Priester oder der Bischof hat, das würde ich sagen. Und dass man einfach pauschal die Leute ausschließt. Ich könnte da viele Beispiele erzählen. Auch bei den Nichtigkeitserklärungen, wenn ich das noch dazu gebe, bei den Nichtigkeitserklärungen, warum hat der Bischof nicht das letzte Wort? Ein langwieriger, furchtbarer, auch teurer Prozess. Und das ist für uns in Brasilien, also in Amazonien, absolut unmöglich. Ich kenne Ehen, die keine Ehen sind. Die wurden geschlossen und ich bin der moralischen Überzeugung, die Ehe ist ungültig. Aber der Prozess geht nicht weiter, weil man die Zeugeneinvernahme gar nicht mehr machen kann. Die leben jetzt 20 Jahre zusammen, jeden Sonntag in der Kirche, bei allen Kreisen oder was immer in der Kirche gibt, sind sie dabei und dürfen nicht. Es kann kein Priester jemandem die Kommunion verweigern. Die Entscheidung liegt nicht beim Priester. Die Entscheidung liegt bei diesen Menschen selber. Ich sage nur ein ganz kleines Beispiel, wenn es mal gestattet. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, ich habe das schon öfter erzählt. 10 Uhr abends, Telefon schellt, läutet und die Iris Ma ruft mich an, in Tränen, und sagt, was sie tun sollen. Die Katja kommt zur Erstkommunion morgen. Und die Katja hat vor dem Schlafengehen zu ihr gesagt, Mama, aber morgen gehst du auch zur Kommunion, oder? Und da war sie atemlos und hat mich dann am Abend angerufen. Und was hätten Sie, frage ich euch jetzt, wie gesagt, hätte einen Vortrag gemacht, dass das sakrilegisch ist, oder? Die Frau ist jeden Sonntag in der Kirche, ist überall dabei, bis heute. Darf ich dir die Kommunion verweigern? Darf ich dir sagen, liebe Frau, mach eine geistliche Kommunion? Nein. Gottes Willen. Ich bin nicht, dass man das jetzt alles so... Ich meine, es gibt Fälle, wo man sagt, na, Gottes Willen, der hat jedes Jahr eine neue Frau und jetzt will er noch zur Kommunion auch noch gehen. Ich meine, bitte doch. Bin ja nicht dafür. Ich weiß nicht, habt ihr das geantwortet? Ich bin jetzt ausgeschweift. Das ist immer mein Manko, dass ich immer weiter aushole. Aber damit ihr einen Eindruck habt, worum es geht. Also für mich persönlich geht es um zwei Dinge in diesem Zusammenhang. Natürlich kann man alle anderen Dinge auch noch hinbringen über Ehe und Familie und die Sexualität und so weiter. Aber es geht in diesem Zusammenhang, die Eherichtigkeitserklärungen, die müssen möglich sein, dass der Bischof das letzte Wort hat. Es geht ja nicht um eine Scheidung. Es geht um die Erklärung, dass diese Ehe nicht gültig geschlossen worden ist. Und das Zweite, wie behandeln wir diese Leute, die in zweiter Ehe leben, zivil geschlossen? Sind die bis in alle Ewigkeit verdammt, ausgeschlossen? Darf man das überhaupt? Ist denn die Kommunion ein Zuckerl für die Gerechten, für die Guten, für alle die, bei denen alles wunderbar läuft? Oder brauchen nicht gerade diese Menschen, die in unendlichen Schwierigkeiten leben, die Kraft aus der Eucharistie? Kann ich denen nicht sagen, ja, der liebe Gott ist auch für dich da? Darf ich das nicht? Das sind die Fragen. Der Kardinal Kaspar hat ja eine Ansprache gehalten vom Konsistorium und der Papst hat dem applaudiert. Nicht alle sind einverstanden gewesen, der Papst da klatscht. Aber irgendwie sagt man das was. Und der Kardinal Martini, der verstorbene Kardinal von Mailand, übrigens war auch Jesuit wie der jetzige Papst, der hat das schon längst vertreten. Dass man da ganz... Wir müssen aufhören mit diesem verdammten Legalismus. Gesetz ist Gesetz. Das Gesetz Christi ist Gnade. Das Gesetz Christi ist Barmherzigkeit. Das Gesetz Christi, habe ich schon gesagt, ist Geschwisterlichkeit, Solidarität. Jetzt dürfen aber andere Fragen auch noch kommen. Aber das zum eucharistielosen Gemeinden. Das ist natürlich auch ein ganz besonders heißes Thema. Und ich habe mit dem Papst darüber gesprochen. Und er fragt mich, was denkst du darüber? Und da bin ich so überrascht gewesen, dass ich im Moment, ja, wir müssen uns das einfallen lassen, habe ich ihm gesagt. Dann sagt er selber zu mir, ja, es gibt eine ganz interessante These von einem ehemaligen, jetzt emeritierten Bischof aus Südafrika, der deutscher Abstammung ist. Ich habe natürlich sofort gewusst, wer das ist. Und der Lobinger, der hat übrigens hier an der Universität beim Dies Academicus der Theologischen Fakultät, vor Jahren hat er da geredet, die These von dem ist folgt. Der Papst hat jetzt nicht, er hat nur gesagt, es gibt diese interessante These. Aber was ist die These von diesem Mann, von diesem emeritierten Bischof? Eine priesterlose Gemeinde, eine also eucharistielose Gemeinde, und ich muss dazu sagen, dass 90% der Gemeinden in Amazonien keine reguläre Eucharistiefeier haben und 70% der Gemeinden nur 3 oder maximal 4 Mal im Jahr. Also eucharistischer Notstand. Gut, die These von dem ist, er spricht nicht von den Viri Probati. Ich mag das eigentlich gar nicht mehr hören. Erstens einmal wird es sofort auf Viri, das sind Männer, reduziert. Und Probati, wer sagt mir, dass dieser Vir Probatus ist? Was sind da für Kriterien? Wer kann das erfinden, dass der ist ein Vir Probatus ist und der andere ist eben keiner? Ja, Gottes Willen. Ich wüsste nicht, jeder Mensch hat seine guten und weniger guten Seiten und jeder Mensch Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Man weiß ja nicht, was in der Zukunft kommt. Ist der ein Vir probatus sein Leben lang? Oder aufs Mal fällt er halt auch in eine Situation hinein, die er gar nicht vorher hergesehen hat. Gut, das ist nur nebenbei gesagt. Und der Lobinger meint dann, wieso kann diese Gemeinde nicht, sagen wir, drei Älteste, Älteste ist nur ein Name für etwas anderes, die Beauftragung und auch die Weihe erhalten, am Sonntag in dieser Gemeinde dem Gottesdienst vorzustehen, der Eucharistiefeier. Am Montag aber ist er wieder Lehrer oder Landwirt oder sie ist wieder Krankenschwester oder Ärztin. Die gehen nicht über die Gemeinde hinaus, die sind in ihrer Gemeinde. Die kommen am Sonntag zusammen und heute ist also der Herr Franz und am nächsten Sonntag ist er wieder andere. Nicht über die Gemeinde hinaus. Ja, wir holen jetzt eine Aushilfe. Also gut, der ist in Floridsdorf, ja, jetzt geht er halt rüber in den 22. Bezirk. Nein, so nicht. Die sind für diese Gemeinde da. Jede Gemeinde hat dann, das erinnert uns an die Urkirche. Wenn man die ersten zwei Jahrhunderte genau anschaut, wie das gelaufen ist, war das ungefähr so. Am Montag ist, auch am Sonntag, ist der Familienvater. Und am Montag ist er wieder in seinem Beruf tätig. Aber am Sonntag steht er mit seiner Gemeinde zusammen, bricht er das Brot und hat die Beauftragung und die Weihe dazu. Gibt es Theologen daherin ganz sicher? Von der Theologie her, kann man da im guten Gewissen nichts einwenden. Das ist eine disziplinäre Angelegenheit. Das ist eine Frage des Kirchenrechts. Und da sagt der Papst am Schluss, dann hat er noch was zu mir gesagt. In Mexiko, sagt der Papst, da gibt es eine Diözese, die ich zufällig auch kenne. Ich habe den ehemaligen Bischof gut gekannt, Samuel Ruiz. Der hat, ich weiß nicht, wie viele Diakone geweiht. Und zwar gibt es dort, jedes Dorf gehört zu einem indigenen Stamm. Da gibt es so viele Indios dort, dass man andere Leute gar nicht mehr sieht. Aber die haben ihr eigenes Brauchtum, sie haben das einfach so. Und der hat also für diesen Stamm oder für diesen Unterstamm oder Teilstamm hat er einen Diakon bestellt, weil es sind nur wenige Priester da. Und die stehen der Gemeinde vor. Also macht eigentlich alles, steht der Gemeinde vor. Ist der die Ansprechperson für die Gemeinde und tauft, hält die Predigt, verheiratet die jungen Leute oder die weniger jungen. Das Einzige, was er nicht tun kann, ist die Lossprechung geben und der Eucharistie vorzustehen. Sagt der Papst zu mir, was fehlt denn eigentlich? Ja, im Grunde genommen fehlt nur die Handauflegung. Ich habe einen Bolivianer Diakon kennengelernt. Unendlich guter Mensch, Indio, ist ein Indio, reiner Indio. Und der steht der Gemeinde vor, auch dort. Und dann habe ich ihn auch so gefragt, ja, mein Gott, du stehst der Gemeinde vor, wieso kannst du dich nicht weihen lassen? Weißt du, was die Antwort war? Ich bin halt verheiratet. Ja, ist das ein Verbrechen? Naja, da müssen wir... Versteht's mich bitte richtig. Es geht mir nicht pro oder gegen den Zölibat. Zölibat ist eine Entscheidung einer Frau, eines Mannes. Ich will so leben, auch im Sinne des Evangeliums und des Reiches Gottes willen. Die wird es immer geben und soll es auch immer geben. Aber neben diesem Priestertyp, den es gibt und den es geben soll, soll eben um der Eucharistie willen, soll es auch den anderen Priestertyp geben. Und das wird so kommen. Das dauert nicht mehr lange. Bin ich absolut überzeugt davon. Applaus